SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Hat ein Schweizer Spion deutsche Steuerfahnder in Deutschland ausspioniert? Und welche Konsequenzen hätte das für die Beziehungen der zwei Nachrichtendienste?
Nachrichtendienstliche Arbeit ist ja auch nicht ein Streichelzoo,
sagt Nachrichtendienstchef Markus Seiler. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas schlägt sanftere Töne an. Wir fragen, warum plötzlich und warum gerade jetzt? Er war der Patron in der Fernsehserie «Lüthi und Blanc».
Auf jeden Fall ist der Plan sehr vollziehbar und mir sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr nah. Und natürlich mache ich ihn auch von mir aus ein bisschen mehr zu meinem Plan, ist ja klar, als es manchmal nur im Buch ist.
Nun ist Hans-Heinz Moser gestorben. Keine neuen AKWs mehr und weniger Strom verbrauchen. Am 21. Mai stimmen wir über das Energiegesetz ab. Die Abstimmungskontroverse um 13 Uhr kann Ihnen helfen, zu entscheiden. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Seit einigen Tagen spekuliert die Schweiz über einen mutmaßlichen Spionagefall. Ein Schweizer soll in Deutschland für den Schweizer Nachrichtendienst spioniert haben, um so herauszufinden, wie sich deutsche Steuerfahnder CEDES mit Steuerdaten beschaffen. Zufällig hielt der Schweizer Nachrichtendienst genau heute seine Jahresmedienkonferenz ab und in diesem Rahmen äußerte sich Verteidigungsminister Guy Parmelin zur Affäre, beziehungsweise er äußerte sich eben nicht. Gaudenz Wacker.
Kein Kommentar war heute an der Jahresmedienkonferenz des Nachrichtendienstes die meistgewählte Antwort auf Fragen rund um die mögliche Spionageaffäre. Es handle sich um ein laufendes Verfahren, das könne und wolle er nicht kommentieren, so Verteidigungsminister Guy Parmelin.
Das sind Fälle, die von Justiz sich beschäftigt muss und wir haben keinen Kommentar zu sagen. Das wäre nicht korrekt, dass wir Kommentar machen, ohne alles zu wissen.
Er könne nur Grundsätzliches sagen, etwa dass die Schweiz und Schweizer Banken regelmäßig Opfer von Spionage würden. Aufgabe des Nachrichtendienstes NDB sei es, dies aufzudecken. Die mögliche Affäre um einen Schweizer Spion in Deutschland weckte bereits gestern Kritik bei der Geschäftsprüfungsdelegation GPDEL, die den Nachrichtendienst überwacht. Es sei fraglich, ob eine solche Aktion überhaupt vom gültigen Gesetz abgedeckt sei. Also ob der NDB zum Schutz des Finanzplatzes im Ausland überhaupt aktiv werden dürfe. Auch diese Frage wollte der Verteidigungsminister nicht kommentieren. Er sagt aber:
Wir haben gesetzliche Grundlage, wir respektieren unsere Grundlage in der Schweiz. Und der Nachrichtendienst hat seine eigene Mission und er muss die Grundlage respektieren und nicht mehr, nicht weniger.
Der Chef des Nachrichtendienstes, Markus Seiler, kommentiert die Frage vor den Medien am Vormittag knapp.
Wir sind ein Inland- und ein Ausland-Nachrichtendienst und zu unseren Aufgaben gehört die Spionageabwehr.
Und auf die Frage, ob der mutmaßliche Fall von Spionage die Beziehungen zwischen den Nachrichtendiensten der Schweiz und Deutschlands trüben könnte, sagt Seiler:
Nachrichtendienstliche Arbeit ist ja auch nicht ein Streichelzoo.
Kein Streichelzoo. Und so steht der Nachrichtendienst derzeit auch noch wegen etwas ganz anderem im Visier seiner Kritiker. Wegen der konkreten Umsetzung des neuen Nachrichtendienstgesetzes. So könnten, gemäß Verordnungsentwurf, Akten des NDB länger geheim gehalten werden. Neu 80 Jahre. Das widerspreche dem neuen Gesetz, das generell nur 50 Jahre vorsehe, wurde in der Vernehmlassung zur neuen Verordnung kritisiert. Erstmals äußert sich heute Verteidigungsminister Parmelin dazu. Das Bundesamt für Justiz habe die neue Verordnung überprüft und nicht beanstandet. Parmelin signalisiert aber zumindest Offenheit für Änderungen, wenn er sagt:
Eine Vernehmlassung, das ist, um Kritik zu hören. Und was wir klar wollen, das ist, dass die Verordnungen das Gesetz respektieren, nicht das Gesetz schwächen und nicht weitergehen.
Daneben orientierte der Nachrichtendienst heute auch über die Gefahr, die von dschihadistischem Terror ausgeht. Und dabei informierte der NDB über eine neu geschaffene Liste. Darauf sind sogenannte Risikopersonen erfasst. Aktuell rund 90 Personen, die ein erhöhtes Risiko für die Schweiz darstellen würden. Sie alle würden bestimmte Kriterien erfüllen, so Seiler. Zum Beispiel:
Befindet sich die Person in einer krisenhaften Situation? Wie stark ist sie radikalisiert? Hat sie psychische Probleme? Ist sie bereits durch Gewaltdelikte aufgefallen?
Alle Risikopersonen würden laufend den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Es handle sich aber um keine Fischierung, betonte Verteidigungsminister Parmelin. So werde die Liste ständig aktualisiert. Personennamen könnten auch wieder gestrichen werden. Für Fischierungen, so Parmelin, gäbe es ohnehin keine gesetzliche Grundlage.
Gaudenz Wacker. Und in einem Zug geht es weiter zur Nachrichtenübersicht. Maybrit Horlacher.
Das Berner Bahnunternehmen BLS kauft neues Rollmaterial von Stadler Rail. Es seien beim Ostschweizer Fahrzeughersteller 58 Triebzüge bestellt worden. Für 650 Millionen Franken, teilte die BLS mit. Das Angebot von Stadler Rail erfülle die Kriterien am besten, sowohl in Bezug auf den Preis als auch auf die Qualität. Die BLS betreibt nach eigenen Angaben das zweitgrößte normalspurige Eisenbahnnetz der Schweiz und verbindet Bern mit anderen Regionen, unter anderem dem Wallis, Freiburg und Luzern. Die neuen Züge für den Regio-Express-Betrieb und für die Berner S-Bahn sollen ab 2021 in Verkehr gesetzt werden. Die Schweizer Grossbank UBS bezahlt 445 Millionen Dollar, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit Hypotheken in den USA beizulegen. Das teilte die zuständige US-Kreditbehörde mit. Es geht um zwei Genossenschaftsbanken, die zusammenbrachen. Die Kreditbehörde wirft der UBS vor, die beiden Banken nicht genügend über Risiken von hypothekenbasierten Wertpapieren informiert zu haben. Eine UBS-Sprecherin gab an, die Bank habe eine weitere Altlast aus dem Weg geräumt. Die UBS selbst spricht nicht von einem Fehlverhalten. Viele Nagellacke entsprechen nicht den Gesundheitsvorschriften. Das hat eine Untersuchung des Kantonslabors Basel-Stadt ergeben. Von den 87 untersuchten Produkten wies fast die Hälfte Mängel auf. Rund ein Viertel der kritisierten Nagellacke sind inzwischen nicht mehr erhältlich. Grund für viele Beanstandungen waren verbotene Farb- und Konservierungsstoffe. Als Hauptproblem sieht das Basler Kantonslabor aber die Verunreinigung mit krebserregenden Nitrosaminen. Diese wurden in 97% der Proben festgestellt. Allerdings führen die festgestellten Mengen laut Labor nicht zu einem inakzeptablen Gesundheitsrisiko. Griechenland hat sich mit seinen Geldgebern auf neue Sparmaßnahmen geeinigt. Damit ist der Weg frei, um über weitere Hilfen für Griechenland zu verhandeln, wie die Finanzierungsinstitution ESM bestätigte. Zuvor hatte der griechische Finanzminister bekannt gegeben, es handle sich insgesamt um ein Sparpaket in der Höhe von gut 3,6 Milliarden Euro. Unter anderem gehe es um Reformen am Arbeitsmarkt und im Energiesektor sowie um Pensionskürzungen und Steuererhöhungen. Der US-Bundesstaat Ohio hat 9 geplante Hinrichtungen mit der Giftspritze verschoben. Grund sind Bedenken wegen des umstrittenen Betäubungsmittels Midazolam, das Teil des Giftcocktails ist. Midazolam wird bei Hinrichtungen in den USA verwendet. Allerdings steht es seit langem in der Kritik, weil es offenbar zu wenig stark wirkt. In Ohio war die Todesstrafe zum letzten Mal vor 3 Jahren vollstreckt worden. Damals dauerte es 25 Minuten, bis der Tod des Verurteilten eintrat. Bis jetzt steht kein passender Ersatz für das Mittel zur Verfügung. Das Bundesamt für Kultur zeichnet 3 Schweizer Kunstschaffende mit dem Merit-Oppenheim-Preis aus. Die Künstlerin Daniela Kaiser, den Architekten Peter Merkli und den Autor und Kurator Philipp Ursprung. Der Preis im Wert von je 40'000 Franken soll ihnen am 12. Juni in Basel übergeben werden. Mit dem Merit-Oppenheim-Preis werden seit 2001 Personen geehrt, deren Arbeiten von besonderer Aktualität und Relevanz für Kunst und Architektur sind. Der Blick aufs Wetter. Heute dominiert im Osten zunächst noch die Sonne. Sonst ist es heute und morgen wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad.
Rendezvous, das Beste kommt noch. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas gibt sich milder. Ein Fakt, 2 Meinungen. Angestellte flexibler einsetzen können, hilft den Arbeitgebern. Nicht mit uns, antworten die Gewerkschaften. Athen gibt nach und spart weiter bei den Renten. Brüssel will nun weiteres Geld geben, doch die griechische Bevölkerung fühlt sich hintergangen. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas gibt sich ein neues Image. Erstmals seit 30 Jahren und zwei Tage vor dem Treffen von Palästinenserführer Abbas mit US-Präsident Trump. Im Positionspapier bekennt sich die Hamas zu einem Palästina innerhalb der Grenzen von 1967. Damit würden zu Palästina das Westjordanland ebenso gehören wie der Gazastreifen und Ostjerusalem. Zwar will die Hamas Israel nicht anerkennen, doch steht die Zerstörung Israels nicht mehr als Ziel im Papier. Und die Hamas geht auf Distanz zur radikal-islamischen Muslimbruderschaft. Ein brisantes Dokument, das unterschiedlich eingeschätzt wird. Zuerst die palästinensische Sicht. Frage an Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP in Berlin. Wie erstaunlich ist das Dokument?
Also ich denke, es gibt drei Punkte in dem Dokument, die wichtig sind. Das eine ist die Muslimbruderschaft, also die Bewegung, aus der die Hamas ursprünglich kommt, wird in diesem Dokument nicht erwähnt. Und das ist eine ganz klare Distanzierung, um sich zu öffnen, international, aber insbesondere gegenüber den Staaten in der Region, für die die Muslimbrüder Feinde sind, das heißt in erster Linie Ägypten. Der zweite Punkt ist die Darstellung als nationale Befreiungsbewegung und nicht mehr als eine rein islamische Befreiungsbewegung. Und der dritte Punkt ist der, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Bereitschaft, tatsächlich sich dem zu unterwerfen, was in dem Papier als nationaler Konsens der Palästinenser bezeichnet wird, nämlich zumindest temporär in den Grenzen von 1967 einen palästinensischen Staat anzustreben. Das heißt eben nicht die Befreiung ganz Palästinas kurzfristig anzustreben, aber es wird auch sehr deutlich gemacht in dem Papier, dass langfristig die Befreiung ganz Palästinas im Verständnis der Hamas, also des gesamten ehemaligen britischen Mandatsgebietes, angestrebt wird.
Was ist Ihrer Ansicht nach das Ziel dieses politischen Manifests?
Ja, es geht ganz klar darum, die internationale Isolierung zu überwinden. Es geht darum, sich insbesondere gegenüber den Staaten in der Region neu zu positionieren, gegenüber Ägypten als die, wenn man so will, die Lebenslinie für die Hamas. Und in Bezug auf die Isolierung in der internationalen Gemeinschaft gibt es einen weiteren Punkt, der hier eine Rolle spielt. Und das ist der, dass man sehr deutlich unterscheidet zwischen Juden und Israel. Man möchte nicht als antisemitisch verstanden werden. Man hat kein Problem mit dem jüdischen Glauben und mit Juden an sich. Man hat ein Problem mit dem Zionismus und mit der Besatzung des Landes Palästina.
Wie glaubhaft ist denn dieser mildere Ton gegenüber Israel oder beziehungsweise gegenüber den Juden?
Ich halte den Ton tatsächlich für glaubhaft, weil er eben sehr deutlich sagt, wir sind befristet bereit zu einer pragmatischen Koexistenz. Das ist sehr in Linie mit dem Verhalten der Hamas in den letzten Jahren. Das heißt, man hat immer wieder Äußerungen gehabt, sowohl von Hamas-Führern, also von dem Führungspersonal, als auch das tatsächliche Verhalten hat sich sehr stark daran orientiert, dass man sagt, Israel existiert de facto und unser Hauptziel ist, unsere eigene Herrschaft im Gazastreifen zu sichern als erstes und langfristig die Befreiung dessen, was wir als ganz Palästina ansehen, zu erreichen.
Sagt Muriel Asseburg, Nahost-Spezialistin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Damit zur israelischen Sicht der Dinge. Die gleichen Fragen an Jacques Ungar von der jüdischen Wochenzeitung Tachles in Jerusalem. Wie erstaunlich ist dieses Dokument?
Also basierend auf israelischen ersten Reaktionen, glaube ich, sieht man das hier eher skeptisch und als eine Art Rauchwand, hinter der die Hamas ihre wirklichen Pläne weiter verfolgen würde. Das Büro von Premierminister Netanyahu spricht eben von dieser Rauchwand und sagt, Hamas würde fortfahren, all seine Ressourcen nicht nur für die Vorbereitung eines Krieges gegen Israel aufzuwenden, sondern auch um die Kinder des Gazastreifens dazu zu erziehen, Israel weiter zu zerstören. Aber Israel lasse sich und hoffentlich die Welt auch nicht von der Hamas an der Nase herumführen.
Was ist denn Ihrer Ansicht nach das Ziel dieses politischen Manifests?
Ich glaube, die Hamas ist nicht in einer sehr beneidenswerten Lage. Sie sind vor allem wirtschaftlich stark unter Druck. Zum Beispiel hat die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas vor wenigen Tagen gesagt, man werde die israelischen Stromrechnungen für den Gazastreifen nicht mehr zahlen. Und die Fatah möchte ja immer noch eine Einheitsregierung bilden mit der Hamas, aber davon ist man heute, glaube ich, weiter weg denn je. Sie sprachen selber schon von dem bevorstehenden Treffen Trump und Abbas in Washington, das morgen stattfindet. Das bringt natürlich auch die Hamas in Zugzwang. Man muss etwas aufs Pult legen und man denkt, mit einem solchen Plan, der effektiv außer gerade die Zerstörung des jüdischen Volkes mehr oder weniger praktisch alle bisherigen Ziele der Hamas wiederholt, muss man sagen, dass da viel Wind um nicht viel Konkretes gemacht wird.
Zusammengefasst gesagt, Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, dieser mildere Ton gegenüber Israel, der ist nicht glaubhaft.
Aus israelischer Sicht sicher nicht. Vergessen wir nicht, Netanyahu selber steht ja auch unter Druck seiner Koalitionspartner von noch weiter rechts. Und da kann er sich keine Konzessionen gegenüber Hamas leisten, solange diese Organisation nicht wirklich Schluss macht mit dem doppelten Spiel mit dem doppelten Boden. Also ich denke, in wenigen Tagen, vielleicht Wochen, werden sich die Fronten insoweit klären, als dass man wieder beim Status quo ante ist, also dem bisherigen psychologischen Kleinkrieg von gelegentlichen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen nach Israel und israelischen Vergeltungsschlägen. Das dürfte eine Weile so weitergehen, währenddem man auf palästinensischer Seite munter weiter aufrüstet.
Sagt Jacques Ungar von der jüdischen Wochenzeitung Tachlis aus Jerusalem. Rendezvous. Es ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Ein neuer Streit um Arbeitszeit flammt auf zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Dieses Mal geht es um die Frage, wie stark die Arbeitszeit flexibilisiert werden soll. Heute haben verschiedene Gewerkschaften den Kampf gegen eine weitere Flexibilisierung aufgenommen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es sind gleich mehrere große Gewerkschaften wie Travail Suisse oder der Gewerkschaftsbund, die heute ihren Kampf gegen flexiblere Arbeitszeiten aufgenommen haben. Sie warnen davor, eine gesetzliche Lockerung bei den Arbeitszeiten könne zu mehr Überstunden, mehr Gratisarbeit, einer höheren Belastung der Angestellten und zu mehr Burnouts führen. Sie befürchten, dass flexiblere Arbeitszeiten nicht primär den Angestellten dienen, sondern dass vielmehr die Arbeitgeber ein Mittel in die Hand bekämen, um ihre Mitarbeiter flexibler, kurzfristiger und länger einzusetzen. Auslöser der jüngsten Debatte waren parlamentarische Vorstöße der bürgerlichen Ständeräte Konrad Grabe und Karin Keller-Sutter. Ihre Vorstöße zielen auf Personen mit Führungsaufgaben und auf höher qualifizierte Fachpersonen. Für sie soll das Arbeitsgesetz gelockert werden. Unternehmen sollen beispielsweise die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 Stunden pro Woche kippen können, wenn sie stattdessen ein Jahresarbeitszeitmodell einführen. Über das Jahr hinweg würde nicht mehr, sondern flexibler gearbeitet, so die Idee. Angestellte könnten so allenfalls Beruf und Familie einfacher unter einen Hut bringen und Unternehmen könnten Spitzenzeiten mit einer großen Arbeitslast flexibler auffangen. Eine gewisse Flexibilisierung könnte im Parlament mehrheitsfähig sein, denn auch gemäßigte Arbeitnehmervertreter bieten Hand, etwa Angestellte Schweiz oder der Kaufmännische Verband. Bedingung ist für sie ein wirksamer Gesundheitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Evelyn Kobler. Wir bleiben bei der Wirtschaft. Erneut soll die griechische Bevölkerung die Zeche zahlen. Die griechische Regierung hat sich nach eigenen Angaben mit den Geldgebern auf ein neues Sparprogramm geeinigt. Damit es weitere Hilfsgelder gibt, opfert die Regierung Tsipras die älteren Menschen. Ihre Renten sollen noch einmal massiv gekürzt werden. Problematisch, denn von deren Renten leben oft auch die jüngeren Generationen. Einzelheiten und erste Reaktionen von Rodothea Seralidou aus Athen.
Während tausende Griechen gestern mit Trillerpfeifen und Trommeln an der 1. Mai-Demonstration teilnahmen und vor dem Parlament gegen die Sparmaßnahmen protestierten, liefen nur wenige Kilometer weiter im Hilton Hotel die Verhandlungen zwischen dem griechischen Finanzminister und den Kreditgebern auf Hochtouren. Heute Morgen dann das grüne Licht. Die Verhandlungen seien abgeschlossen, verkündete der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos um 6 Uhr morgens Ortszeit. Die Einigung kommt nach monatelangem Tauziehen und bringt Sparmaßnahmen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro mit sich. Ironischerweise genau die Sparmaßnahmen, wogegen die griechische Bevölkerung wenige Stunden zuvor protestiert hat. So sollen unter anderem ab 2019 die Renten erneut um bis zu 18% gekürzt werden. Der 70-jährige Petros Eleftheriou ist fassungslos. Wir kennen ja mittlerweile die Institutionen. Sie verlangen ständig neue Kürzungen. Aber von einer linken Regierung hätte ich erwartet, dass sie auf das Volk hört und nicht auf die Troika. Wie soll meine Rente nun noch mal sinken? Ich kann meinen Verpflichtungen ja jetzt schon nicht nachkommen. Sinken sollen aber nicht nur die Renten, sondern auch der Steuerfreibetrag um 3.000 Euro. Das heißt, ab 2019 sollen nur noch Personen von der Einkommenssteuer befreit werden, die weniger als 5.700 Euro im Jahr verdienen. Es gibt aber auch positive Nachrichten, aber nur, wenn Griechenland durch das harte Sparen einen Primärüberschuss von über 3,5% erreicht. Dann wird es ab 2019 auch Steuererleichterungen geben. So soll unter anderem der Steuersatz für Unternehmen von 29% auf 26% sinken und der Mindeststeuersatz für Privatpersonen von 22% auf 20%. Auch sollen besonders arme Menschen einen Mietzuschuss in Höhe von 1.000 Euro im Jahr bekommen und es soll in mehr Schulen kostenlos Frühstück ausgeteilt werden. Die 58-jährige Maria Angelidou erkennt das der Regierung an. Es ist nicht so sehr die Höhe der Hilfe, die zählt, sondern der Wille, den Überschuss den Bedürftigen zu geben. Klar, Tsipras hat viel versprochen und nur wenig getan, aber wir sehen, was er geben kann, gibt er auch. Die griechische Regierung will nun kommende Woche das Sparpaket zur Abstimmung ins Parlament bringen und hofft, dass bald auch der Weg frei wird, um über Steuererleichterungen zu verhandeln. Das Paket muss aber auch von den Finanzministern der Eurogruppe abgesegnet werden. Das soll voraussichtlich beim kommenden Eurogruppentreffen vom 22. Mai passieren.
Sie erinnern sich vielleicht an ihn, den Patron aus der Fernsehserie «Lüthi und Blanc», den Schauspieler mit dem markigen Berndeutsch. So lenkt er Sonntag für Sonntag die Geschicke der Schokoladenfamilie. Sein kantiger Schädel ist auch unvergessen in der Rolle als Wachtmeister Studer. Heute wurde bekannt, dass Hans-Heinz Moser in aller Stille Anfang April 80-jährig gestorben ist. Filmredaktor Michael Sennhauser.
Der Grund von mir Einladung ist, dir ins Bett, dass du den Thomas ab sofort ein bisschen unter deine Fittiche nimmst.
So klang Hans-Heinz Moser als Schoki-Patron in der Schweizer Fernsehserie «Lüthi und Blanc». Das kernige Familienoberhaupt war eine perfekte Altersrolle für den Serienprofi Moser. Und nach all seinen Erfahrungen auch mit dem deutschen Fernsehen genoss Moser das erfolgreiche Heimspiel, wie er in einer Treffpunktsendung im damaligen Radio DRS erklärte.
Ich finde Bücher sehr, sehr gut und das ist heute etwas, was ganz, ganz selten der Fall ist. Und da kann ich wirklich davor reden, weil ich sehr viele Serien gemacht habe. Und das Zweite ist, dass die Produktion so professionell und tiptop super geführt wird, dass es eine Freude ist, dort dürfen zu arbeiten.
Und Vergleichsmöglichkeiten hatte der 1936 in Bern geborene Theaterprofi tatsächlich. Er hatte sein Handwerk am Theater Basel gelernt und auf vielen Bühnen in der Schweiz und in Deutschland verfeinert. Er verstand sich immer als Theaterhandwerker. So erklärt er auch, warum es ihn nicht geschreckt habe, 1979 als Wachtmeister Studer in der Glauser-Verfilmung Der Chinese das Erbe des großen Heiri Gredler anzutreten.
Dem müsste ich bei jeder Rolle, die ich spiele, müsste ich an irgendein grosses Vorbild denken. Und das ist nicht der Sinn der Sache und dann wäre ich auch kein Profi-Arbeiter, wie ich das im Theater und im Film bin.
Profi zu sein, das war Moser wichtig. Und es war auch nötig bei den langen Engagements, auf die er sich einließ. Dazu gehörten auch Kuriositäten wie die 80 Folgen der deutschen Tierarztserie «Ein Heim für Tiere» im ZDF.
Essen ist fertig!
Oder der deutsche Polizeidauerbrenner «Die Wache», die dem Schauspieler vor allem darum zusagte, weil sie dem Alltag der Polizisten verpflichtet war.
«Die Wache hat jetzt, glaube ich, über 300 oder 400 Folgen schon gehabt. Ich bin nach 50 Folgen ausgestiegen, weil ich gesagt habe, die Bücher sind mir schlecht geworden. Es war nicht mehr das, was ich wollte. Und man kann es ja heute auch vergleichen. Heute ist es eine reine Action-Serie geworden.»
Mit Schnauz und kurzen Haaren auf dem eindrücklichen Schädel, so hat man Hans-Heinz Moser in Erinnerung. Als Handwerker seines Metiers strahlte er eine Ruhe und eine Kraft aus, hinter der stets ein möglicher Ausbruch zu lauern schien. Das machte seine Auftritte spannend, sogar in der harmlosesten Rolle.
Wir alle sollen weniger Energie verbrauchen, beim Heizen, beim Autofahren, beim Strom. Das ist eines der Ziele des neuen Energiegesetzes, über das wir am 21. Mai abstimmen. Um über 40% soll der Energieverbrauch bis 2035 sinken, verglichen mit dem Jahr 2000. Doch wie soll das konkret gehen? Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, sagt der Bund. Zum Beispiel mit Subventionen für Gebäudesanierungen. Doch diese sind umstritten. Inlandredaktorin Sabine Gorge.
Und sonst sind die Fenster alle noch vom Originalzustand.
Ja.
Maja Stalder von der öffentlichen Energieberatung Bern-Mittelland schaut sich das Einfamilienhaus von Familie Schneider im bernischen Mittelhäusern an. Baujahr 1979.
Energiemässig ist es sicher nicht mehr vom neuesten Stand,
sagt Daniel Schneider und will von der Fachfrau wissen, welche Sanierungsmaßnahmen hier sinnvoll sind und wo er Energie einsparen kann.
Ja, eben, ein neues Fenster hat etwa rund 3-mal weniger Energieverlust, kann man sagen, mit der besseren Verglasung.
Das ist mir klar, ja. Das ist mir klar.
Genau.
Aber es kostet halt etwas.
Es kostet halt viel. Nicht nur die Fenster, sondern vor allem die 40-jährige Elektroheizung im Keller, die muss weg. Dafür Erdwärme oder Holzschnitzel und vielleicht Solarzellen auf dem Dach.
Ich würde sofort alles miteinander machen, wenn ich sage.
Sagt Hausbesitzer Schneider, aber...
Es ist eine Geldfrage.
Damit trotzdem mehr Hausbesitzer ihre Häuser sanieren und so mehr Energie sparen, gibt es seit 8 Jahren Geld von Bund und Kantonen. 300 Millionen Franken pro Jahr. Auch wenn es nur ein Zustupf an die Gesamtsanierungskosten ist, sanieren und gleichzeitig möglichst viel Energie sparen soll so für Hauseigentümer finanziell interessanter werden. Bei einem Nein zum neuen Energiegesetz gibt es in 2 Jahren kein Bundesgeld mehr. Bei einem Jahr hingegen wird das Programm weitergeführt und auf 450 Millionen Franken pro Jahr ausgebaut. Das Geld dazu stammt aus der CO2-Abgabe auf Heizöl und Gas. Dazu kommen mehr Möglichkeiten für Steuerabzüge. Dieses Subventionssystem sei falsch, findet Lukas Weber, Gründer des Netzwerkes Allianz Energie, welches zusammen mit der SVP das Referendum gegen das Energiegesetz ergriffen hat.
Ich denke, erstens mal kann es nicht die Aufgabe des Staates sein, Ziele zu setzen, um Energie einzusparen. Das ist, denke ich, ein grundsätzlicher Fehler.
Außerdem seien die Gebäude in der Schweiz im internationalen Vergleich bereits jetzt enorm energieeffizient.
Wir haben gute Fenster, wir haben gute Fassaden, wir haben dicke Isolation, das schon seit langem. Wir sind in Mitteleuropa die, die die energieeffizientesten Gebäude haben, heute schon.
Dem widerspricht Susanne Thoma, Chefin der BKW, der drittgrößten Stromproduzentin der Schweiz. Im Gegenteil, der Gebäudesanierungsbedarf in der Schweiz sei enorm. Thoma ist eine Befürworterin des neuen Energiegesetzes, denn die BKW sattelt um. Weg vom Atomstrom hin zu Energiedienstleistungen, Energieeffizienz und Gebäudetechnik.
Die Weiterentwicklung Richtung Gebäudetechnik machen wir in erster Linie auch wieder aus wirtschaftlichen Überlegungen. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, keine politische Partei, als Wirtschaftsunternehmen. Und dort ist das Interesse darin, dass man durch Dienstleistungen, durch das Beraten und das Planen und das Umsetzen den Kunden helfen kann, ihren Energiekonsum und letztlich auch ihren Ausstoß an CO2 zu optimieren.
Die Energiewende als neuer, interessanter Markt. Planung, Beratung, Installation und Betrieb von Solaranlagen und Heizsystemen. Doch die Kritiker warnen vor zu hohen Erwartungen und vor hohen Kosten.
Oh, das ist gut.
Zum Schluss ihrer Tour durchs Haus schaut sich Energieberaterin Maja Stalder die Baupläne des Hauses an. Sie kann nur Empfehlungen machen. Ob, wann und wie Schneiders ihr Haus sanieren, müssen sie dann selbst entscheiden. Und dabei eine Güterabwägung machen zwischen dem, was für sie ökologisch sinnvoll und finanziell tragbar ist.
Und jetzt wissen Sie, wie Abstimmung am 21. Mai? Wenn nicht, gleich gibt es im 1. und 4. die Abstimmungskontroverse zum neuen Energiegesetz. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Horlacher.
Der Nachrichtendienst des Bundes hat an seiner Jahresmedienkonferenz erstmals konkrete Zahlen zu sogenannten Risikopersonen kommuniziert. Es würden aktuell rund 90 Personen überwacht, die für die Schweiz potenziell gefährlich sein könnten. Das Berner Bahnunternehmen BLS kauft 58 Triebzüge von der Firma Stadler Rail. Die neuen Züge sollen ab 2021 in Verkehr gesetzt werden. Griechenland hat sich mit seinen Geldgebern auf neue Sparmaßnahmen geeinigt. Damit ist der Weg frei, um über weitere Hilfen für Griechenland zu verhandeln.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.